zwischen Hamburg und Haiti.
Könige der Lüfte. Im Land der Adler auf der Mecklenburgischen Seenplatte. Eine Sendung von Dagmar Wittek.
Der Himmel ist grau, die Wolken hängen niedrig. An diesem Morgen ist es kalt und ungemütlich. Kleine, vom frischen Wind aufgewehte Wellen schwappen an das leise über den Mecklenburgischen See gleitende Elektroboot. Am Ruder steht Fred Bollmann. Grauer, gestutzter Dreitagebart mit Walrossschnauzer, spitzbübisch funkelnde Augen, olivgrüne Camouflagekleidung. Mit dem Leiter des Naturparks Feldberger Seenplatte, Peter Wernicke, ist er auf dem Weg zur Adlerinsel. In der Hand eine Spritze und ein toter Fisch.
Jetzt muss ich erstmal eine Brühenspritze nehmen. Das hättest du nicht gedacht, dass ich fixe. Nein, Finger weg von dem Quatsch. Ich mach das nur, manche schwimmen ja von selbst. Aber die meisten Fische würden untergehen und deswegen pumpe ich ein ganz kleines Luft rein, unter der Haut so, weißt du? Und jetzt schmeiße ich die Fische raus und dann schwimmen die an der Oberfläche. Ich schmeiße mal einen kleinen Fisch, um den gleich satt zu füttern.
So richtig Bock hat der Junge.
Fred ist der Adlerranger von Feldberg, ein Naturbursche. Ihm ist es egal, ob es stürmt oder regnet. Bei jedem Wetter geht er im Morgengrauen mit einem Fernglas bewaffnet auf die Pirsch. Er füttert mit verendetem Wild oder Fisch Vögel an und sitzt dann stundenlang mucksmäuschenstill im Gebüsch. Kein anderer in Deutschland kommt so nah an freilebende Adler heran. Seit mehr als 16 Jahren beobachtet und bewacht Fred Bollmann in der Feldberger Seenlandschaft im Osten der Mecklenburgischen Seenplatte an Land und auf dem Wasser die mächtigen, extrem scheuen Greifvögel. Auch Milane, Schwarzstörche, Eisvögel, Kraniche, Reiher und Kormorane bekommt er dabei immer wieder zu Gesicht. Fred ist leidenschaftlicher Vogelschützer und anerkannter Adlerexperte. Sein Blick ist meist gen Himmel gerichtet.
Guck mal, da kommt ein Seeadler.
Das ist noch kein richtiger Vogel.
Nee. Und das ist schon wieder...
Das ist ein Junge.
Das ist schon wieder eigentlich scheiße. Weil der bringt jetzt hier wieder Unruhe rein, wenn ein Fremder hier im Revier ist, dann kommen die Adler nicht zum Fischen. Dann haben die mehr damit zu tun, sozusagen ihre unsichtbaren Reviergrenzen irgendwie zu bewachen.
Fred wittert Zoff im Revier. Schon wieder. Liebevoll und ein bisschen wehmütig erzählt der Adlermann von seiner Zeit mit Alfred, einem Adlermännchen, der jahrelang am Breiten Luzin, einem der vielen Seen in dieser Region, gelebt hat, bis er bei einem Revierkampf gegen einen jüngeren Seeadler den kürzeren zog. Nach jahrelangem Training war Alfred fast immer auf Freds Zuruf angeflogen gekommen.
Und dann gab es Tage, da habe ich gerufen, na komm, nichts passiert. Und ich hatte nicht mal was in der Hand. Und da habe ich einfach gerufen, komm, hol dir den Aal. Ganz laut Aal gerufen, ist sofort losgeflogen. Obwohl ich gar keinen hatte. Und dann habe ich eine Brasse geschmissen oder einen Plötz oder einen Hecht oder so. Und dann kam er an und sofort wieder abgedreht. Hat sich auf den Baum gesetzt. Nö, so ungefähr, du hast gesagt Aal. War keiner. Hat Spaß gemacht, die Jahre. Und ey, ich habe das ja im folgenden Jahr miterlebt, als er dann weg war. Wenn du so viele Jahre mit so einem Vogel zusammenarbeiten darfst, und wenn der dann weg ist, so, dann fehlt da echt was. Dann ist nicht, also mir war das nicht einerlei.
Zum Glück ist das Weibchen, Alina, das seit 2003 schon am Breiten Luzin nistet, geblieben und hat sich den Jungadler als Partner genommen. Seither lauert Fred, ob die beiden auf dem auf einer unzugänglichen Halbinsel versteckten Adlerhorst brüten. Dann wäre er stolz wie ein Papa aufs Erstgeborene, erzählt der 53-Jährige mit dem jungenhaften Lachen, während er und Peter weiter nach der Adlerdame Alina Ausschau halten.
Pass mal auf, wir schmeißen mal noch einen Fisch. Deine Reaktion!
Seeadler sind vom Aussterben bedroht, obwohl sich die Bestände erholen, dank verstärkten Schutzes und des DDT-Verbots in den 70er Jahren. Das Pestizid hatte dazu geführt, dass die Eierschalen hauchdünn wurden und dann beim Brüten meist zerbrachen. Inzwischen gibt es wieder rund 700 Brutpaare in Deutschland. Die wesentlich kleineren Fisch- und Schreiadler sind immer noch enorm selten. Sie sind in ihrer Futter- und Nistplatzwahl viel wählerischer und dem Menschen gegenüber scheuer. Die meisten deutschen Adler leben auf der Mecklenburgischen Seenplatte. Das ist vor allem Freds Verdienst. Er ist nämlich seit Jahrzehnten so adlervernarrt, dass er selbst Hand anlegt und in die Bäume klettert. Fischadler zum Beispiel brüten in alten, knorrigen Bäumen, die alle anderen Bäume überragen. Kiefern sind ideal dafür, aber diese Altholzbestände gibt es kaum noch. Alles abgeholzt.
Ich habe dann nachgeholt, nämlich Kunsthorst im Bau. Oder wenn das eben nicht der Fall ist, dann geht er auf Hochspannungsmasten und brütet dann dort. Und die haben hier mal eine Hochspannungsleitung unterirdisch verlegt. Und da habe ich gesagt, Mensch, das könnt ihr doch nicht machen. Auf diesem einen Mast hat schon 2 Jahre lang versucht, ein Fischadler zu brüten. Und dann konnte ich den Mast kaufen. So habe ich den gerettet und jetzt ist der da, der Fischadler, aber alleine eben. Jetzt braucht er noch eine Partnerin und dann ist wieder alles schick. Da warte ich jetzt bloß drauf.
Das Wasser des breiten Luzin ist tiefschwarz, aber glasklar. Der See ist mit bis zu 60 Metern der zweittiefste See in Norddeutschland, nach dem Schalsee. Und er ist einer der klarsten und biologisch wertvollsten Seen Mecklenburgs. Hier haben sich seltene Tiere und Pflanzen entwickelt, erzählt Peter Wernicke.
Der Reliktkrebs zum Beispiel, der ist mittlerweile auch wieder in anderen Seen vorhanden. Die Tiefenmarine kommt nur hier vor, ist also eine endemische Art, die früher also auf mehreren Feldberger Seen verbreitet war, jetzt nur hier vorkommt. Wenn Sie hier runter gucken ins Wasser, sehen Sie auch, dass das ein besonders sauberer See ist, der also auch bis weit in die Tiefe eine gute Wasserqualität hat, Sauerstoffverhältnisse. Und diese Tiefenmarine und der Eiszeitreliktkrebs und so weiter, die leben eben tief hier im See und brauchen deswegen eben sauberes und sauerstoffreiches Tiefenwasser.
Die Tiere sind Überbleibsel der letzten Eiszeit von vor 10.000 bis 15.000 Jahren, als die Seenlandschaft mit ihren Steilufern um Feldberg entstanden ist.
So, was ist denn mit dem Adler? Wo fliegt er? Eben war er doch noch hier am Ostufer.
Doch dann lässt er sich über den Baumwipfeln blicken. Ein dunkler, fast rechteckiger Schatten am Himmel zieht majestätisch Kreise. Ist es Alina? Die Flügelspannweite von Seeadlern beträgt bis zu 2,50 Meter. Die Weibchen wiegen gut 6 Kilogramm. Eigentlich sind Seeadler im Gegensatz zu Fischadlern, die nur Fische fangen, Futteropportunisten und fressen so ziemlich alles. Mit Vorliebe die Eingeweide toter Tiere. Fische jagen sie natürlich auch. Ihre Leibspeise? Aal.
Kommt hier wieder Milan an. Ich schmeiß. Achtung! Ganz nah jetzt!
Ist ja wirklich Wahnsinn.
Dichter geht's nicht.
Dichter geht und vor allen Dingen
8 Meter.
So gleichmäßig und in Zeitlupe.
So, und das sollte jetzt hier eigentlich auch der Seeadler sehen. Und dann sich sagen, was, der Milan, der holt sich meine Fische.
Seeadler haben eine 5-jährige Jugendentwicklung. Die Jungvögel sehen also deutlich anders aus in der Gefiederfärbung als die geschlechtsreifen Alten.
Umso älter ein Seeadler wird, umso heller wird er ja. Und nachher hat er fast so ein hellbraunes Gefieder wie meine Jacke. Einen ganz gelben Schnabel und einen weißen Stoß. Ist so wie wir Menschen, wir werden im Alter auch immer heller am Kopf. Und bei den Seeadlern kann man das dann auch sehen.
Sie brauchen 5 Jahre, um geschlechtsreif zu werden. Und in der Regel brüten sie so mit 7, 8 Jahren das erste Mal dann. Die können deutlich über 20 Jahre alt werden. In der Gefangenschaft noch deutlich älter.
Guck mal, hier sind wieder Milan in der Luft. Wir müssen weitermachen, Mensch. Wir können hier nicht die ganze Zeit immer nur quatschen. Ja.
Und wieder schwingt Fred einen Fisch, hält ihn demonstrativ in die Luft. Sein Hund Benny, sein steter Begleiter, stiehlt sich auch einen aus der Kiste.
Also Seeadler guckt jetzt langsam zu. Ja, ja, der Fred, der Seeadler kommt.
Aber Alina, die sich inzwischen in etwa 300 Meter Entfernung in einer Baumkrone niedergelassen hat, lässt auf sich warten. Sie sieht genau, dass es sich nur um kleine Fische handelt. Das sprichwörtliche Adlerauge vergrößert im Vergleich zum menschlichen um das 7-fache und ist 5-mal lichtempfindlicher. Alina bleibt gelassen. Sie spekuliert auf Aal.
Achtung, ich schmeiß den Aal. Na komm! Hol dir den Aal! Der Adler kommt. Guck mal da hoch.
Voller Anflug. Das ist der Adler.
Das ist Action. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, diese Vögel haben normalerweise eine Flugdistanz von mehreren hundert Metern. Da kommt der nächste Adler.
An dem weißen Schwanz erkennt man den Altadler.
Pass auf, der kriegt auch einen.
Atemberaubend. Der mächtige Adler bremst wenige Zentimeter über der Wasseroberfläche durch Ausbreiten seiner weißen Schwanzfedern ab, streckt die gelben Krallen weit vor, greift den Fisch und streicht mit kräftigen Flügelschlägen davon.
Nur knapp 30 Minuten per Auto entfernt, am Brückentiner See, steht ein weiterer von Fred Bollmann errichteter künstlicher Horst. Er ist unter ständiger Beobachtung von Barbara Karge, die in einem ehemaligen Stasi-Erholungsheim auf einer kleinen Insel mitten im Landschaftsschutzgebiet lebt und ein Hotel mit Gaststätte betreibt.
Hallo, schönen guten Morgen, herzlich willkommen. Herr Dr. Wernicke, ich bin heute Oma geworden von dem Wanderfalken. Heute ist ein Baby geschlüpft, ein Ei ist noch drunter. Ja, und wir haben den ersten kleinen Schneeball schon gesehen. Schön, wa? Freuen wir uns.
Barbara Karge ist ganz aus dem Häuschen. Sie steht in der Mitte ihrer Gaststube vor einem großen Fernsehbildschirm. Wanderfalken TV exklusiv nennt sie das. Plötzlich sind die bunten Blumen und Vogelhäuschen in ihrem Garten uninteressant geworden. Viel fesselnder ist das Leben im 500 Meter entfernten Nest am See.
Ich tue so, als ob ich arbeite, aber kicke den ganzen Tag in ein Falkennest. Jetzt hat man diese Momente, wo man denkt, bloß nichts verpassen. Ja, also jetzt wird spannend. Bisher war es ein bisschen langweilig beim Brüten, weil sie immer gepennt haben. Aber jetzt geht's ja los mit der Fütterei.
Jahrelang bewohnte ein Fischadler den Horst. Aber dann kam vor 3 Jahren, sehr zum Leidwesen von Barbara Karge, ein kleinerer und flinkerer Wanderfalke und vertrieb den Fischadler.
Ich finde den Fischadler schöner. Der baut, der bringt Fische, der ist größer, da ist mehr Action da oben. Der hat einen Hecht angebracht. Wissen Sie, da haben wir alle hier die Luft angehalten als der. Welcher Hecht weiß denn, dass er in 25 Meter Höhe verendet? Ja, das war eine tolle Sache. Ja, und die bringen hier eine Brieftaube nach der anderen und dann liegen die Ringe da oben drinne und dann ist da ein Blutgemetzel und die Gäste sitzen hier ganz fein mit Messer und Jabel und da oben spritze Blut. Ja.
Für Ornithologen ein absolutes Highlight.
Der Falk ist der besonderere zwischen den beiden, weil die waren hier in ganz Ostdeutschland mittlerweile ausgestorben aufgrund der hohen Pestizidbelastung. DDT spielte da eine große Rolle und wurden hier wieder neu ausgewildert. Das ist ein großes Projekt gewesen, also mit Neuansiedlung. Und die Falken, die wir jetzt hier haben, sind dann Nachkommen oder direkt Ausgewilderte, die sich hier jetzt wieder ansiedeln und eine natürliche Population jetzt neu begründen. Und insofern ist das hier eine Rarität, die man hier also sehen kann.
Die in den Bäumen installierte Kamera fängt auch immer wieder Bilder von anderen seltenen Gästen ein, darunter Reiher, Schwarzspechte und Waschbären. Klingt nach heiler Welt im Naturpark Feldberger Seenplatte, aber weit gefehlt. Ein Naturpark bietet kaum Schutz. Das heißt, es wird abgeholzt, gegüllt und überwiegend herkömmliche Landwirtschaft betrieben. Die gefährdet Gewässer und Nahrungsvielfalt. Zusätzlich drohen den großen Greifvögeln durch Stromleitungen, Windräder, Straßenverkehr und durch bleihaltige Munition tödliche Gefahren. Größte Bedrohung ist aber immer noch der Mensch, der häufig die 100 bis 300 Meter breite Schutzzone um Adlerhorste ignoriert und zum Beispiel Drohnen zu den Horsten hochschickt. Etwas, wofür der preisgekrönte, passionierte Tierfotograf Peter Wernicke kein Verständnis hat.
Die Vögel gehören nach wie vor zu bedrohten Arten und sind auch sehr störempfindlich, weil die reagieren eben auf Störung nicht damit, dass sie den Störer angreifen und vertreiben, wie das in manchen Heimatfilmen oder Romanen so dargestellt wird, sondern ganz im Gegenteil. Also die Gefahr besteht, dass sie ihre Brut aufgeben.
Zur Feldberger Seenlandschaft gehören 70 Seen. Die größten sind der Karwitzer See, der Breite Luzin, der Schmale Luzin, der Feldberger Haussee und der Drehtsee. Einige sind miteinander verbunden und bilden ein wildromantisches, dschungelartiges Paradies für Kanufahrer und Camper, die auch immer wieder in unmittelbarer Nähe von Brutstätten zelten. Bewacht, wie noch vor Jahren, wird heute kein Horst mehr. Absolute Schutzzonen, wie sie der angrenzende Müritz-Nationalpark und auch die im Naturpark Feldberger Seenlandschaft liegenden heiligen Hallen den Adlern bieten, gibt es nur wenige.
Sonnenstrahlen fluten den mit Laub bedeckten Waldboden. Frisches Blattgrün leuchtet an den Astspitzen. Mächtige Stämme ragen bis zu 30 Meter in den Himmel. Von unten streben junge, noch dünne Bäumchen ans Licht. Massige Wurzeln kreuzen den Trampelpfad. Die heiligen Hallen sind der älteste Buchenwald Deutschlands. Den Namensgeber, Großherzog Georg von Mecklenburg-Strelitz, erinnerten die erhaben wirkenden Blattgewölbe an gotische Kirchenbauten.
Die heiligen Hallen sind völlig aus der forstlichen Nutzung herausgenommen, schon seit über 100 Jahren. Ist hier also eine deutlich reduzierte und seit über 50 Jahren überhaupt keine Forstwirtschaft mehr. Und die Wälder entwickeln sich, wie die Natur es will. Das ist kein Urwald in dem Sinne, sondern der ist jetzt dabei, sich zu einem zu entwickeln. Und ist in diesem Stadium mit eines der Gebiete, was wir in Deutschland haben, was da also schon den weitesten Weg zurückgelegt hat.
Überall liegen umgefallene Stämme. Einige bemoost, andere schon von Würmern und Käfern zerfressen und vermodert. Auf dicken Rinden wachsen Pilze. 300 Jahre alte Buchen stehen neben Jährlingen. Für Wissenschaftler und Forstleute ist dieser nur etwa 25 Fußballfelder kleine Wald ein Forschungsparadies. Es zeigt, was passiert, wenn man den Wald in Ruhe lässt. Natur pur, in der Zwergschnäpper, Mittelspecht und Fledermäuse zu Hause sind. Zudem Arten, die sonst schon längst ausgestorben wären, erzählt der Biologe Peter Wernicke.
Eine der spektakulärsten Arten sind Eremiten. Eremiten sind eigentlich relativ große Käfer, die in Baumhöhlen leben, die auch noch fliegen können. Aber sie gelten als Urwaldreliktart, weil sie eine sehr geringe Beweglichkeit haben. Die sind also darauf angewiesen, wie im Urwald das auch tatsächlich vorhanden ist, dass eine solche Struktur gleich neben der nächsten kommt. Man kann also aus der einen Höhle fallen und gleich in die nächste rein. Und das ist eben in den normalen Wäldern heute überhaupt nicht mehr der Fall.
Laubwälder, saftig grüne sanfte Hügel, Geröllberge mit Steinbrocken, die Gletscher während der letzten Eiszeit aus Schweden hierher geschoben haben. Steile, bewaldete Hänge, die zu den schimmernden Seen der Region Feldberg abfallen.
Was ich nicht schildern kann, das ist die Lage dieses Landhauses. Von allen Fenstern aus sehen wir Wasser. Lebendiges Wasser, das Schönste auf Erden. Es blitzt auf zwischen den Wipfeln uralter Linden. Es verliert sich in der Ferne, begleitet von schmächtigen Ellern. Dickköpfige Weiden versuchen es zu verstecken. Hinter gelben und grünen Schilffeldern breitet es sich weit. Jenseits unseres Sees ist schon Preußen, die Uckermark, Nudelland, wie man hier spöttisch sagt. Denn der Uckermärker nennt Kartoffeln nicht Tüften, wie der anständige Mecklenburger, sondern Nudeln. Die Seen sind die Grenze. Weit ab liegt dies Dorf von der Welt, trotzdem Berlin in 2 Autostunden zu erreichen ist,
schrieb Hans Fallada in Heute bei uns zu Haus. Der gelernte Landwirt hatte sich nach seinem Welterfolg, kleiner Mann was nun, im Dörfchen Karwitz, nur eine Stunde Fußmarsch von Feldberg entfernt, ein Landgut gekauft und ausgebaut. Ein Lebemann aus Berlin unter Waldarbeitern, Fischern und Bauern in Mecklenburg. So richtig dazugehört habe er nie, erzählt der Leiter des Fallada-Museums, Stefan Knüppel.
Fallada war eigentlich ein Außenseiter hier. Er kam aus der großen Stadt, war, man möchte sagen, Intellektueller. Und hier auf dem Dorf, die haben ihn ein bisschen kritisch beäugt, was der hier so treibt, bis man dann mitbekam, dass er Bücher schreibt. Bücherschreiber, haben sie zu ihm gesagt, ein bisschen abwertend. Und er hat es wirklich schwer gehabt, hat es vielleicht auch den Karwitzern und Feldberger nicht so leicht gemacht mit ihm, weil er eben doch anders war.
120 Zigaretten am Tag rauchte, unzählige Kannen Kaffee trank, Schlaftabletten schluckte, Morphine einnahm, nonstop arbeitete und akribisch alles notierte, bis hin zum wöchentlichen Gewicht all jener, die in seinem Haus wohnten. Illustre Gäste gingen ständig ein und aus. Und darüber hinaus betrieb er erfolgreich Landwirtschaft. Er pflanzte 70 Obstbäume, hielt für sie sein eigenes Bienenvolk und war ein echter Kartoffelspezialist und machte noch so einiges anders, als die Karwitzer das bis dahin kannten.
Er silierte Sauerfutter, das kannte man hier nicht. Er baute Pflanzen an, die so hoch wuchsen mit gelben Kolben, Mais
heute auch in Kabitz bekannt. Aber Falada war der Erste, der in der Region Mais anbaute, als Futterpflanze für sein Vieh. Und solche Dinge sind natürlich geeignet, jemanden, der ohnehin schon Außenseiter ist, noch kritischer zu betrachten, zumal unter mecklenburgischen Bauern.
Persönlich erinnern kann sich heute in Kawitz kaum noch jemand an Falada, der bis 1944 hier lebte, auch hier begraben ist und sogar einmal für wenige Monate Bürgermeister von Feldberg war, bis ihm ein erneuter Nervenzusammenbruch das Ende dieser Karriere bescherte. Die meisten Zeitzeugen sind verstorben. Aber das restaurierte und mit Originalstühlen, Sofa, Geschirr, Besteck, Büchern und Bildern behaglich hergerichtete Wohnhaus erinnert anschaulich an den produktiven Schriftsteller. Die Einstichstellen von Reißzwecken für Notizzettel in seinem Arbeitsschrank zeugen von der Arbeitswut des Autors, der manchmal 25 Seiten am Tag per Hand verfasste, an gleich mehreren Manuskripten. Im Museum ist sogar die Kugel aufbewahrt, die man ihm nach einem gescheiterten Selbstmordversuch aus dem Leib operierte. Und hin und wieder erinnert sich doch noch jemand, wie der Fährmann Thomas Vogtmann am schmalen Luzin an die Dietzens, wie die Falladas eigentlich hießen.
Nee, der hat alle 26 Sekunden!
105 Natursteintreppenstufen führen steil hinab, vorbei an Findlingen und alten Buchen, zum Bootshaus. Dort sitzt Vogtmann auf einem Holzsteg und lässt sich genüsslich die Sonne auf den Bauch scheinen.
Kannte man ja nicht, er ist auch nicht allzu alt geworden. Ich glaube, 47 ist er gestorben. Ne? Ja, der Enkel, Benjamin heißt er auch, der kommt mal ein Boot fahren oder fahren selber mal ein Boot. Und aber eher selten.
Ein bisschen enttäuscht ist Thomas Vogtmann schon, dass weder Fähre noch Fährmann in Falladas Werken auftauchen. Dabei hat er sehr häufig Orte und Personen aus der Feldberger Region beschrieben.
Seine Mutter, die ist auch mal zum Einkaufen, hat die Fähre öfters genommen. Vielleicht gibt es noch irgendwie ein Manuskript, wo da was steht, aber bisher ist da nichts aufgetaucht, so dass, wo die Fähre mal erwähnt ist. Ja, Landschaft sowieso hat er auch Geschichten geschrieben, seinen Kindern hier auf dem Hauptmannsberg oder Bodenwerder in Kawitz und Deutsches Haus, weil sein Stammlokal in Feldberg am Haussee. Und die Geschichte vom verkehrten Tag auch. Da haben sie das ganze Geschirr in Haus hier reingeschmissen zum Abwaschen, mit dem Motorboot wieder aufgesammelt.
Fahren sie rüber, auch mit Fahrrädern.
Wie viel hast du?
Vierer.
Vier Räder? Mann, da ist er, arbeitet ja an Arbeit aus. Ja, geht gleich los, geht gleich los.
Jo, immer in Ruhe. Wir haben Zeit.
Ja, nee, wir kommen rüber.
Erst einmal trinkt der Fährmann noch in Ruhe seinen Kaffee aus, strubbelt seinem alten Hund Lou den Kopf und setzt sich gemächlichen Schritts in Bewegung.
Was, wenn wir ankommen, dann du? Ist ein Akku ist leer, wir haben ja genug Akkus da, da hauen wir einen anderen drauf. Und dann geht das richtig los.
Seit 17 Jahren ist Thomas Vogtmann hauptamtlicher Fährmann. Er chauffiert mit seinem Elektroboot oder einer der letzten handbetriebenen Seilfähren Europas über den schmalen Luzin und verbindet so in knapp 2 Minuten das Feldberger mit dem Hullerbuscher Ufer. Etwas Schöneres kann er sich nicht vorstellen.
Ich wollte auch früher mal Kapitän werden und habe Schiffe gezeichnet, alle möglichen Schiffe und Schiffsbücher gehabt. Das ist irgendwie so eine Berufung, so eine Leidenschaft, so Idealismus, Spinnerei, Abenteuer.
Es ist kühl und feucht. Das vom See reflektierte Licht glitzert. Im Sommer wohnt der Fährmann direkt am See in der Holzhütte. Am Abend besuche ihn regelmäßig ein Fischotter, schwärmt er. Noch immer ziehe ihn der schmale Luzin magisch an.
Dieses Geheimnisvolle, diese Tiefe, diese Klarheit des Wassers und auch diese Stille. Und auch das Aussehen des Sees, der verändert sich ja ständig. Jetzt sieht er anders aus, in 14 Tagen sieht er anders aus, in 4 Wochen sieht er anders aus. Dann ändert sich die Farbe vom See von silbergrau, schwarz bedrohlich zu türkisgrün. Und so dieses ständige Wechseln der Farben so auch des Sees und des Uferbereiches. Also das ist so faszinierend, ist dieser See.
Die sogenannte Perle der Feldberger Seenlandschaft. Für den 53-jährigen gebürtigen Feldberger gibt es kein schöneres Fleckchen Erde als dieses dünn besiedelte. Nur rund 4.500 Menschen leben verteilt auf 30 Ortschaften in der Feldberger Seenlandschaft, die flächenmäßig aber die größte Gemeinde Mecklenburg-Vorpommerns ist. Vogtmanns Fahrrad lehnt unabgeschlossen an einer Buche, oben am Steilhang auf der Hullerbuscher Seite, unweit der Schäferei.
Wie dicke weiße Wattebäusche verteilen sich 400 Mutterschafe über die mit gelben und weißen Blümchen sowie eiszeitlichen Steinbrocken übersäten Wiesen. Sie betreiben sogenannte ökologische Landschaftspflege. Fast die Hälfte des Feldberger Naturparks wird landwirtschaftlich genutzt, ein Viertel davon durch Ökobetriebe. Das ist ansehnlich, reicht dem leidenschaftlichen Naturschützer Fred Bollmann aber keineswegs. Bei einem Cappuccino im alten Zollhaus, das zwischen Breitem und Schmalem Luzin liegt, wettert er.
Wenn man jetzt das hier sieht, wie sich die Landwirtschaft hier entwickelt, es ist krass, was die alles dürfen. Der einzelne Bauer, ne, der darf eben Gülle ausbringen und der darf eben Stickstoff und Phosphor ausbringen, auch Hanglage zum See. Bestimmte Mengen, das ist ein Gesetz. Aber die Gesetze gemacht haben, die müsste man mal ins Gebet nehmen und mal fragen, ob die noch ganz dicht sind, was die hier alles erlauben. Wenn Regengüsse kommen, dann die Gülle, die da oberhalb liegt, zack, die wird direkt in den See geschwemmt.
LKW-Ladungen aus der uckermärkischen Schweinemast würden im Naturpark abgeladen, schimpft Fred. Alles erlaubt. Denn ein Naturpark ist nicht viel mehr als ein touristischer Begriff. Auch die 14 Naturschutzgebiete innerhalb des Feldberger Naturparks sind Fred nicht genug.
Kannst du vergessen, du rennst durchs Naturschutzgebiet, da hängt rechts des Wegs ein Schild, Naturschutzgebiet, linke Seite nicht. Der Wald sieht überall gleich aus, überall abgesägte Stubben. Da fahren die auch mit einem Harvester, mit so einer Vollerntemaschine durchs Naturschutzgebiet und ernten da das Holz. Aber du als Otto-Normalverbraucher, du darfst da die Wege nicht verlassen, du darfst da keine Pilze sammeln, du darfst da gar nichts machen. Deswegen, wenn ich einen Wunsch hätte, dann würde ich wenigstens, dass die Naturschutzgebiete wirklich wieder Naturschutzgebiete werden, dass der Mensch der stille Beobachter bleibt.
Stundenlang kann sich Fred echauffieren, wenn es um seine Leidenschaft, die Vögel, geht. Hobby-Ornithologe war er schon als kleiner Junge.
Ich habe gerne mal die Schule geschwänzt im Winter und habe ich lieber Vögel am Futterhaus beobachtet. Den ganzen Tag über habe ich zu meiner Mama gesagt, ich habe Bauchschmerzen. Dann war die auf Arbeit und ich habe dann aufs Fenster geguckt und Buch geführt, was für eine Vogelarten an der Wintervogelfütterung so erscheinen.
Heranrauschende, mächtige Adler, blitzartig herunterschießende Milane, elegant herangleitende Möwen und nach Fisch schnappende Nebelkrähen. Ranger Fred Bollmann ist fasziniert vom Spektakel seiner Vögel in der Feldberger Seenlandschaft.
Auf NDR Info hörten Sie zwischen Hamburg und Haiti. Diesmal Könige der Lüfte im Land der Adler auf der Mecklenburgischen Seenplatte. Eine Sendung von Dagmar Wittek. Es sprachen Anne Moll und Achim Buch. Technik Christian Beseke. Regie Sabine Korbmann. Redaktion Wolfgang Heinemann.
Wissen, was die Welt bewegt.